Moment.
Angefangen hat es mit einem Artikel in der Bild. In dem Artikel ist direkt schon mal mein Alter falsch recherchiert. Dann hatte ich die Ehre, den ganzen Tag auf der Bild-Startseite ganz oben zu sein, als der Typ, der ein TikTok-Verbot für über 60-Jährige fordert. Problem ist nur, habe ich natürlich gar nicht.
Influencer spricht bei Hart aber fair über Social-Media-Verbot ab 60, lautete eine Schlagzeile im September 2025. Und zwar nicht nur in der Bild-Zeitung.
Was ich also gesagt habe, wenn wir Jugendlichen Social Media verbieten wollen, weil die so oft auf Fake News reinfallen, dann müssten wir eigentlich auch Boomern Social Media verbieten, weil die fallen noch öfter auf Fake News rein.
Gefahren und Generationenkonflikt in den sozialen Netzwerken.
Seine Meinung sei stark verkürzt worden, beschwerte sich daraufhin der deutsche Podcaster Levi Bennell in einem Online-Kurzvideo, das seitdem zehntausende Male gesehen worden ist.
Dass ich also gar kein TikTok-Verbot gefordert habe, das hätte man auch rausfinden können, wenn man den Artikel gelesen hätte. Was aber stattdessen passiert ist, meine ganzen DMs sind voll mit wütenden Boomern, die damit auch noch perfekt beweisen, fehlende Medienkompetenz ist sehr wohl ein Problem in der älteren Bevölkerung. Und ich sag ehrlich, mit jeder dieser Nachrichten wird mir ein Social-Media-Verbot für Ü-60-Jährige doch immer sympathischer.
Desinformation, Radikalisierung, Handysucht. Diese Gefahren betreffen vulnerable Nutzerinnen und Nutzer in jungem, aber auch in hohem Alter. Bald soll in Österreich ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige kommen. Über ein Verbot für über 60-Jährige denkt aber niemand ernsthaft nach.
Außer Céline Béal. Sie hat sich bei Jugendlichen und bei Menschen aus deren Großelterngeneration umgehört.
Ein Donnerstag Mitte Juni in Zwettl in Niederösterreich, 9 Uhr in der Früh. Schülerinnen der 3. Klasse an der Handelsakademie, nur junge Frauen an diesem Tag, haben in der Aula ein sogenanntes Smart Café organisiert. Die 17-jährige Flora Hahn erklärt.
Pensionisten, Senioren oder generell Menschen, die sich mit der Technik oder mit den Handys und Social Media nicht so gut auskennen, kommen zu uns. Und wir klären ihre Fragen auf, zum Beispiel sie wissen nicht, wie sie Kontakte löschen und wir zeigen es ihnen. Das wird hoffentlich so gut wie möglich gehen.
Die Smart Cafés sind ein Bildungsprojekt der kleinen Region Waldviertler Kernland für die ältere Bevölkerung. Die Hack Zwettl macht seit 3 Jahren mit. Eine Lehrerin für kaufmännische Gegenstände hatte die Idee, Schülerinnen und Schüler bringen sich mit ihrer quasi angeborenen Expertise in Sachen Handy ein und lernen dabei den Umgang mit älteren Generationen. Es scheint anzukommen. Bis jetzt kamen zu jedem Termin zwischen 15 und 60 Interessierte. Lehrerin Michaela Rieger, 61 Jahre alt.
Manche nehmen rege teil am Social Media, ja, wo ich oft überrascht bin. Und manche können nicht einmal das Telefon bedienen. Also von bis, ja, wir haben alles.
Was halten die Zwettler Jugendlichen von einem Social-Media-Verbot für über 60-Jährige? Dazu Jenny Kelch, Karina Polak und Jasmine Gersper. Alle drei sind 17 oder 18 Jahre alt.
Man sieht es schon, dass die eher ältere Generation mehr darauf reinfällt, auf Fake News. Einfach weil sie nicht das geschulte Auge haben, wie wir es haben. Natürlich wird es jetzt immer noch schwieriger mit KI. Und das können wir oder ich auch nicht immer einschätzen, ob es jetzt wirklich echt ist oder nicht echt ist. Aber für die ältere Generation ist das auf jeden Fall viel schwieriger.
Und das ist schon auch ein Problem, worüber man sich Gedanken machen sollte. Das sollte schon so geregelt sein, dass man es vielleicht markiert, dass es KI ist und so. Dass
ich bin so dazwischen eigentlich, weil es halt natürlich auch so ist, dass es natürlich auch so Sachen drin sind, wo sie sich jetzt zum Beispiel nicht gar auskennen oder halt irgendwas fake halt sein kann. Das andere ist halt auch, sie können sich ja halt dadurch halt auch verständigen, halt auch mit den anderen, mit Freunden oder sowas. Also ich bin da eigentlich eher sehr zwiegespalten bei dem Thema.
Dass man den Jugendlichen unter 14 das verbietet, finde ich eigentlich gut, weil das unter 14 kennt man sich wirklich vielleicht nicht so aus, auch wenn man damit schon aufwächst. Und dass man den Senioren das verbietet, bin ich mir nicht ganz sicher, weil die meisten wollen ja das erklärt bekommen. Und dass man denen das verbietet, nur weil sie es nicht erklärt bekommen haben, finde ich nicht okay.
Da sieht man schon, dass bei Älteren eine Lernnotwendigkeit gegeben ist. Warum? Weil sie eben das in der Kindheit- und Jugendphase nicht mitbekommen haben. Selbstverständlich.
Franz Kolland, Soziologe und Gerontologe, 72 Jahre alt.
Hat ja schon einmal Versuche gegeben, ist schon einige Jahre her, da hat es verschiedene Initiativen gegeben, Menschen ab 75 Jahren das Wahlrecht wegzunehmen. Das ist genau dieselbe Geschichte. Also das ärgert mich wahnsinnig, weil immer so die Schuld den alten Menschen in die Schuhe zu schieben, nicht? Warum ist es so? Weil man halt immer die alten Menschen, die sind irgendwie schon krank, sind schon abgebaut und lernen können sie auch nichts und ihre Intelligenz ist auch am Boden. Deshalb macht man das nicht und das ist einfach falsch. Da sind nicht die alten Menschen jetzt in der Pflicht, sondern es ist die Gesellschaft in der Pflicht. Da ist die Bildungspolitik in der Pflicht, die muss halt was anbieten.
Dass eine unüberlegte Nutzung von sozialen Medien für die Gesellschaft gefährlich sein kann, bestreitet Franz Kolland nicht. Von einem Verbot hält er jedoch wenig.
Also das ist ja wirklich das Letzte. Also ich glaube auch, dass man das bei jungen Menschen auch noch ein bisschen mehr machen kann. Also ob man da wirklich alles ausgereizt hat, was sozusagen die Pädagogik hier anliefern kann, das weiß ich nicht. Also, aber das ist nicht mein Feld.
Franz Kolland leitet das Kompetenzzentrum für Gerontologie an der privaten Karl-Landsteiner-Universität in Krems. Er deutet die Frage eines Social-Media-Verbots für die Generation 60+ vor dem Hintergrund eines Generationenkonflikts auf den Plattformen. Befragungen zeigten schon vor rund einem Jahrzehnt, erzählt er, dass jüngere Nutzerinnen und Nutzer Facebook verließen, als ältere dort aktiv wurden.
Und dass die Jüngeren gewissermaßen hier eine Art von Ausgrenzung vornehmen. Und das hat in der Folge dazu geführt, dass es zunehmend die Senioren in eigenen Gruppen sich unterhalten haben. Dass dieses Medium in gewisser Weise in der Nutzung geändert wurde, weil man gesehen hat, intergenerationell geht das schlecht. Es ist besser, wenn ich mit Gleichaltrigen kommuniziere, weil dann bekomme ich keine schlechte Nachrede, wie ich da jetzt tanze oder wie ich da jetzt singe oder wie ich da jetzt Spiele spiele. Da kommt nicht eine ungünstige Rückmeldung.
Eine Studie zeigte außerdem, dass alte Menschen in den sozialen Netzwerken oft lächerlich gemacht werden, sagt der Professor.
Also es ist diese Ablehnung seitens der anderen Generationen in dieser Welt des sozialen Austausches, das war etwas, was die Forschungscommunity schon sehr kritisch gesehen hat. Also vor allem vor dem Hintergrund, wie können wir eine Gesellschaft haben, die einen Austausch zwischen den Generationen hat.
Zurück zum Smart Café an der Hack Zwettl.
Aber die Frage ist, kriegt nur die Margarete die Antwort oder alle?
Jeder. Das ist in der Gruppe einfach eine Antwort auf irgendwas. Das sieht wieder jeder, der was in der Gruppe ist.
Aber man kann... Aber was muss ich machen? Zum Beispiel jetzt rein theoretisch. Ich will nur der Margarete antworten und nicht der ganzen Gruppe.
Dann müssen Sie der Margarete einfach privat schreiben, also im Chat mit der Margarete einfach und nicht in der Gruppe.
Mein Name ist Hermine Hackl. Ich bin seit kurzem in Pension und auch seit kurzem die stellvertretende Obfrau des Seniorenbundes Zwettl Stadt und Land.
Der Seniorenbund will seine Mitglieder online vernetzen. Es sei ein großer Auftrag von St. Pölten, sagt die neue stellvertretende Obfrau in Zwettl. Also hat sie eine WhatsApp-Gruppe gegründet.
Und wir haben gleich einmal 50 oder ganz korrekt zu sein 49 Mitglieder gehabt. Das ist schon mal ein Viertel der gesamten Mitglieder, über die wir das nutzen können. Und es wurde jetzt schon in der ersten Woche gut angenommen, weil nicht nur ich habe zwei Nachrichten hineingestellt, sondern auch andere haben die Vorteile erkannt. Und ich weiß nicht, einmal ein Urlaubsfoto, ein Urlaubsfilmchen hineingestellt. Oder wir werden es auch in Folge für andere Dinge nutzen, egal ob jemand im Spital ist oder verstorben ist. Das interessiert unsere Leute einfach.
Für die 63-Jährige, eine ehemalige Pressesprecherin in der Forst- und Holzbranche, ist es wichtig, dass sich alle mit neuen Medien auseinandersetzen.
Ich sage das jetzt ein bisschen flapsig, um den Anschluss an die Welt nicht zu verlieren.
Sie selbst benutzt LinkedIn, Instagram und vor allem Facebook.
Lustigerweise weiterleiten, das tue ich sehr selten, aus einer Angst, irgendwas Urheberrechtliches falsch gemacht zu haben oder also etwas Unvertrauenswürdiges weitergeleitet zu haben. Wenn ich bei einer Veranstaltung bin, die ich interessant finde, wo ein toller Vortrag war, wo es irgendeinen Connex für meine Community gibt, dann berichte ich darüber.
Meistens veröffentlicht Hermine Hackel kurze Texte mit Begleitfotos.
Ein- oder zweimal habe ich auch schon Reels probiert, aber ich vergesse von einem zum nächsten Mal, wie die Dinge funktionieren.
Ein Reel, gemeint ist ein kurzes Video, hat Hermine Hackel etwa im Oktober 2025 gepostet. Zu finden auf ihrem Facebook-Profil mit mehr als 2000 Online-Freundinnen und Freunden.
Wir sind der Kirchenchor Marbach am Walde und wurden von einer anderen lustigen Truppe, nämlich dem Musikverein Marbach am Walde, für die Baum-Challenge 2025 nominiert. Wir nehmen diese Herausforderung natürlich an und setzen mit Zustimmung unseres Pfarrers vor unserem Probenlokal, dem Pfarrhof, einen Baum.
Und wenn ich das speichern will, wo kann ich das speichern?
Das ist automatisch speichern, also Sie können einen Titel
ein. Ich bin die Marianne, ich bin 62 Jahre, ich bin schon in Pension seit einigen Monaten. Während ich gearbeitet habe, bin ich durch die IT-Abteilung gut betreut worden, auch wenn ich private Fragen gehabt habe, aber das fällt jetzt weg und meine Söhne möchte ich nicht mit meinen einfachen Fragen belästigen.
Zum Beispiel, wie kann sie ein Bild von WhatsApp ausdrucken?
Ich benutze nur WhatsApp, also ich habe keine anderen Social Medias, obwohl ich eigentlich noch einen Facebook-Account habe. Den benutze ich seit über einem Jahr nicht mehr.
Wieso nicht?
Ich fühle mich dort belästigt durch die Werbung und ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich da gehackt werde. Man wird auch immer mit so vielen Meinungen überschwemmt und das möchte ich einfach vermeiden.
Was online passiert, wirkt sich aber auch auf die Gesellschaft aus, findet die Zwettlerin. Sie merkt das bei langjährigen Bekannten aus ihrer Generation.
Da fällt mir schon das eine oder andere auf, was mir nicht gefällt, muss ich ehrlicherweise sagen. Und zwar bekomme ich so Meinungen präsentiert, die mich total überraschen. Warum hat diese Person jetzt diese Meinung? Das geht in zum Beispiel politische Ansichten und so weiter. Das überrascht mich. Und da denke ich mir, das muss über irgendein Medium kommen. Social Media, WhatsApp oder vielleicht Gratiszeitungen oder in diese Richtung. Also das Ausländerthema ist sowieso ein großes Thema. Da sind wir ja quasi schon daran gewöhnt, sage ich mal, seit einiger Zeit. Aber jetzt das Schlagwort zu hören, dass die Ukraine Russland angreift, denke ich mir, das kann, woher kommt das?
Ein gutes Beispiel für Desinformation, die in den sozialen Medien verbreitet wird.
Mich überrascht, dass doch auch Personen in meinem Alter, sage ich mal, das aufnehmen. Das überrascht mich.
Die Generation 50 plus im Sog der Filterblasen heißt ein Buch, das zwei deutsche Expertinnen für gefährliche Weltanschauungen 2025 veröffentlicht haben. Sarah Pohl und Miriam Wiedemann berichten aus der Praxis über eine neue Altersradikalisierung. In der Covid-Pandemie waren es nicht Jugendliche, die sich erst Verschwörungstheorien und später zum Teil rechtsextremen Gedankengut zuwandten, liest man im Buch, sondern vor allem Menschen über 50. Eng damit verbunden, Ältere würden häufiger Fake News teilen als jüngere Menschen. Der Gerontologe Franz Kolland glaubt nicht, dass Mediennutzerinnen und Nutzer per se unkritischer werden, je älter sie werden.
Also die Gutgläubigkeit ist ja in jedem Alter gegeben und vor allem für Menschen, die allein leben. Wenn sie allein leben sollten und es gibt jemanden, der sich ihnen zuwendet und soziale Medien tun ja das, sie ersetzen ja ihre sozialen Beziehungen oder sozialen Kontakte und dann haben sie das Gefühl, es spricht sie jemand an. Also naja, dann ist jeder Anker, den ich irgendwie bekomme, werde ich mich festhalten.
Und das betrifft tatsächlich die ältere Generation.
Ich habe einfach zu wenig Menschen, die mich auf irgendwas aufmerksam machen. Mit 70 oder 80 schrumpft ihr Freundeskreis, ihr Bekanntenkreis. Er schrumpft. Solange die Enkelkinder so quasi im Haus sind und immer Taschengeld haben wollen, gibt es ja immer einen Austausch. Oder die Großmutter sagt, da habe ich gesehen, auf Instagram dieses oder jenes, sagt er, was hast du da wieder für einen Blödsinn gesehen? Die Jungen korrigieren ja sehr stark, wobei man aufpassen muss, dass leider in diesen intergenerationellen Gesprächen die Jungen manchmal schon sehr überheblich sind.
Pädagogik funktioniere in der Familie meistens schlecht, stellt der Wissenschaftler im Allgemeinen fest. Auch deswegen brauche es mehr Bildungsangebote im IT-Bereich. Noch ein Argument gegen ein Verbot. Franz Kollanz sieht soziale Netzwerke auch als Chance für ältere Erwachsene. Sie können etwa das Bewusstsein für gesundheitliche Themen steigern oder unter Umständen sogar die kognitive Leistungsfähigkeit fördern, sagt er. Und sie können die verloren gegangenen sozialen Beziehungen kompensieren. Allerdings,
was die Forschung hier immer angibt, nicht? Also, und das ist immer ein bisschen schwierig, wie man damit dann letztendlich umgeht, dass man in Bezug auf die Nutzung von sozialen Medien im Alter zumeist in der Anwendung vorschlägt, dass zu der Nutzung der sozialen Medien möglichst auch immer analoge Beziehungen dazukommen. Also das weiß nicht, wie weit das auch für die Jugend gilt. Ich schaue mir ja nur die Forschungsergebnisse für alte Menschen an. Also wenn ich habe Beziehungen, die ich über soziale Medien aufnehme und ich rede darüber mit anderen Menschen face to face. Wenn ich das verknüpfe, dann habe ich einen sehr großen Gewinn.
Facebook und Face-to-Face. In der Handelsakademie in Zwettl haben Alt und Jung die Gelegenheit, sich zum Thema Handy und neue Medien auszutauschen. Damit es funktioniert, braucht es in den Augen der Lehrerin Michaela Rieger aber eines: Kaffee und Kuchen.
Die Schüler haben gebacken und das mitgebracht und das wird hier gratis dann angeboten mit Kaffee und mit Wasser. Ich finde, dass in gemütlicher Atmosphäre das schon etwas anderes ist, wie wenn ich jetzt in die Schule komme und alle sitzen in einer Reihe und kriegen da Frontalunterricht oder dergleichen. Ja. Es fallen ganz viele private Worte und im Zuge der Kommunikation ergibt sich dann das ein oder andere, dass da eine Frage aufkommt und das ist eigentlich eine lockere Atmosphäre.
Als um 10.30 Uhr das Smart Café zu Ende geht, sind die Kuchen fast aufgegessen. Und auf mindestens 3 Seniorenhandys wurde die Facebook-App installiert.
Das war ein Gedankenexperiment von Céline Béal über Gefahren und einen Generationenkonflikt in den sozialen Netzwerken. Und nun zu Fußball. Nach dem Spiel Sonntag früh schreibt die kleine Zeitung: Österreich steht nach einem verrückten Spiel gegen Algerien in der K.O.-Phase der WM. Und zumindest ein bisschen Hoffnung verbreitet Stürmerstar Michael Gregoritsch, wenn er sagt: Spanien ist ein K.O.-Spiel. Wir sind nicht der Favorit, aber wir haben eine kleine Chance. Die Abkürzung K.O. steht für Knockout. Eigentlich kommt sie aus dem Boxsport, ist aber weit verbreitet. Von K.O.-Tropfen über die K.O.-Phase der Fußballweltmeisterschaft bis hin zum Alltagsgebrauch des Wortes, wenn man sich etwa wegen extremer Hitze K.O. fühlt. K.O. ist unser
Wort der Woche.
K.O. im Boxsport bedeutet kurz Knockout. Das ist ein vorzeitiges Kampfende, wenn ein Boxer nach einem Niederschlag kampfunfähig ist und es nicht schafft, innerhalb von 10 Sekunden wieder aufzustehen.
Markus Rieha, eigentlich Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, ist zertifizierter Ringarzt für den Boxsport und Verbandsarzt des österreichischen Boxverbandes. Wichtig, sagt er, ist die Unterscheidung zwischen klassischem K.O. und technischem K.O. Wörtlich übersetzt heißt Knockout, herausschlagen.
Also das klassische K.O. ist, wenn der Ringrichter auszählt auf 10 und der Boxer kann nicht mehr aufstehen. Beim technischen K.O. ist es so, dass der Gegner so viele Schläge abbekommt, dass der Ringrichter oder der Ringarzt die schweren Treffer sieht und sagt, okay, wir brechen ab, damit es nicht zu Folgeschäden kommt.
Was im Gehirn eines Boxers passiert, wenn bei ihm die Lichter ausgehen und er regungslos auf dem Boden liegt, beschreibt Markus Riha so.
Es gibt im Hirn graue und weiße Masse und sie sind verbunden mit Nerven. Und sobald man einen Schlag bekommt, reiben diese Massen gegeneinander. Und wenn zum Beispiel die eine Masse stärker ist, dann reißen die Neuronen, also die Nerven, ab. Und dadurch kommt es zu einem klassischen Knockout und auch zu Problemen für die Zukunft. Also das heißt, jeder, der Knockout geht, wird einmal 30 Tage gesperrt.
Würde der Boxer innerhalb von 30 Tagen einen weiteren Schlag nach einem K.O. abbekommen, also eine sogenannte Doppelgehirnerschütterung erleiden, könne dies seinen Tod bedeuten. Die Langzeitfolgen der vielen Schläge auf den Kopf seien aber auch so schlimm genug.
Das ist richtig, ja, überhaupt den kognitiven Aspekt. Weil wenn man dauernd Schläge kriegt auf den Kopf und permanent die kleinen Nervenfasern reißen, dann wird es natürlich in den Jahren, 10 Jahre später, erst 20 Jahre später, wird es aktuell für die Boxer. Und sie spüren es auch. Sie sind ganz einfach motorisch langsamer. Sie sind im Gespräch langsamer.
Einem Profiboxer zu sagen, er solle zum Boxen aufhören, bringe dennoch nichts, sagt Ringarzt Markus Riha. Das sei deren Beruf und Lebenssinn. Was nicht heißt, dass Boxer keine Angst haben vor dem K.O.
Die ich jetzt als Ringarzt selber begleitet habe, ja, sie versuchen dann in Deckung zu gehen, wenn sie merken, sie kriegen Wirkungstreffer und werden dann eine Art Schwindlichkeit und dann bricht der Ringrichter ab und dann sagt auch manchmal der Boxer zu mir, er kann nicht mehr. Und bevor dann seine Ecke das weiße Handtuch wirft, sage ich schon, okay, Boxstopp.
Mit dem Aussprechen eines Boxstops, eines technischen K.O.s, noch bevor der Boxer am Boden liegt, erspart ihm Markus Riha aufzugeben. Denn aufzugeben, das sei die schlimmste Niederlage. Aber einen K.O., den gibt es längst nicht nur im Boxsport. Als Metapher ist er fixer Bestandteil des Wortschatzes in vielen Ländern.
Das ist natürlich ganz typisch. Überhaupt jetzt, wo es so heiß ist, gibt es auch, dass man selber sagt, man kennt es ja auch, ich bin K.O., das heißt, es ist so heiß, ich habe so viel geschwitzt, ich habe zu wenig getrunken. Das heißt, auch der Kopf sagt, mir ist schwindelig und dann kommt es oft zu Synkopen. Und also heißt, die Patienten verlieren das Bewusstsein.
Gerade bei Hitze seien auch Hobbysportler schnell einmal K.O.
Dadurch, dass ich sehr viel Mountainbike fahre, Mountainbike-Rennen fahre und habe schon einige Supersportler gesehen, dass sie zu wenig getrunken haben. Es war heiß. Zuerst kommt es dann, dass sie sich übergeben und dann fallen sie plötzlich um und sind eben komplett weg. Und da, das habe ich schon oft gesehen, es kommt in jeder Sportart vor, dass sie wirklich unter Anführungszeichen K.O. sind.
Im Fall der K.O.-Phase, der Knockout-Phase der Fußball-WM, geht es darum, dass eine Mannschaft, die ein einziges Spiel verliert, von der WM sofort ausscheidet. Sie wurde ausgenockt. Rausgeschossen aus der Weltmeisterschaft. Das tut zwar auch weh, ist jedoch mit den harten Treffern auf den Kopf, die Profiboxer in Kauf nehmen, nur bedingt vergleichbar. Aber selbst diese Profis im Leiden, erzählt Ringarzt Markus Riha, sind nicht immer nur tapfer.
Die Boxer schlagen sich, weiß nicht wie viele Runden, und wenn ich dann komme zum Nähen, sage ich, okay, passt, nehmen wir, brauchen wir eh keine Lokalanästhesie. Und dann die meisten Boxer sagen, oh ja, bitte schon. Dann denke ich mir, der hält so viele Schläge aus und dann hält er keine 3 Meter aus. Also das ist sehr lieb und das finde ich auch gut. Ja. Aber wenn man so viele Schläge bekommt, dann kann man eigentlich die Naht aushalten, oder?
Das war das Wort der Woche, gestaltet von Simon Hadler, präsentiert von Raphael Sass. Morgen im Moment der kleine Goldrausch, wie Goldwäscher in hiesigen Gewässern auf kleine Funde hoffen. Redaktion heute, Johanna Steiner.